Hallo. So, das ist echt schon lange her, dass ich hier war. Okay, heute, Thema heute, es geht um Arbeit. Arbeit, Leidenschaft, Begeisterung, so ein Themenkomplex. Da sagt die Bibel eine ganze Menge zu. Ne? Die ist da sogar sehr klar über Leute, die nicht arbeiten wollen, die faul sind. Da sagt Jesus eine Menge zu. Paulus sagt, dass man solche Leute, die faul sind und nicht arbeiten, da stehen eine ganze Menge böse Verse in der Bibel. Ja, aber die könnt ihr alle selber raussuchen, die sage ich euch nicht, sonst bin ich nachher der Böse. Ja. Aber es geht um. Oder worüber ich heute sprechen möchte, Leidenschaft, Anbetung, Arbeit, dieser ganze Themenkomplex. Ja? Wie kann ich arbeiten und auch Spaß dabei haben? Für die meisten Menschen, was auch normal ist, ist Arbeit nicht gerade mit Spaß verbunden. Ne? Sei es jetzt mein normaler Job oder Arbeit im Reich Gottes, irgendein geistlicher Dienst. Ja? Was passiert, wenn ich eine Aufgabe in der Gemeinde habe? Was mache ich dann, wenn meine Leidenschaft oder meine Begeisterung für die Sache, wenn die komplett im Keller ist? So, ja, was machen wir dann? Gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Wir machen Dienst nach Vorschrift so. Wir erledigen einfach unsere Sache, so dass es läuft, dass keiner unter den Kragen kann. Eine andere Sache ist, wir schmeißen es einfach. Gut, bei unserem Job, wenn wir das Geld, wenn wir die Kohle brauchen, ist das ein bisschen schwieriger. Ne? Das geht dann nicht ganz so. Aber das sind meistens so die Optionen, die einem dann so kommen. Wie ist das in Beziehungen? Wenn wir Beziehungen mit Menschen haben, sei es Freunde oder vielleicht auch unsere Frau, wie gehen wir da um, wenn da die Leidenschaft oder die Begeisterung verschwindet? Machen wir dann Beziehungen nach Vorschrift? Hört sich nicht gut an, ne? Oder geben wir das einfach auf? Hört sich auch nicht gut an. So, ne? Es sind so ein paar Fragen zum Einstieg. So. Ja, bei Arbeit, Dienst ist das so, ja gut, habe ich keinen Bock mehr drauf, mache ich es halt nicht. So. Okay, da kann man das auch noch sagen. Aber bei Beziehungen mit Menschen ist das schon schwierig. So. Da weiß man eigentlich, nee, das ist nicht gut. So, ne? Ich kann nicht einfach so aufhören, wenn die Leidenschaft oder wenn meine Begeisterung auf einmal nicht mehr so ist, wie sie ist oder wie sie war. Und jeder, der schon ein bisschen Lebenserfahrung hat und ein bisschen, also der die Pubertät halbwegs heil überstanden hat, der weiß, dass so eine Sache wie Leidenschaft kommt und geht und nichts Beständiges ist. Ja. So, kann man, und da stellt sich die Frage, kann ich Begeisterung, Leidenschaft für eine Sache, kann ich die kriegen? Ja, kann man die irgendwie neu entfachen? Wenn wir der Chef, angenommen, wir wären jetzt der Chef, oder wir wären selbstständig, wir hätten eine Firma mit ein paar Angestellten, was würden wir uns von unseren Angestellten wünschen? Dienst nach Vorschrift oder dass die mit ganzem Herzen bei der Sache sind? Das ist eine ziemlich dämliche Frage, ne? Jeder weiß, was die richtige Antwort ist. Kein Chef wünscht sich Leute, die einfach nur so Dienst nach Vorschrift machen, so, ne? Jeder Chef hätte am liebsten, was natürlich nicht der Fall ist, dass die Angestellten mit ganzem Herzen und Leidenschaft bei der Sache sind. Sind sie aber nicht, weil die wollen einfach nur die Kohle. Meistens. Ne? Es sei denn, gibt da so ein paar Ausnahmen. Wie ist das, wenn wir Angestellte sind? Ne? Was trifft wahrscheinlich auf die meisten hier zu? Die meisten haben irgendwelche Chefs über sich. Wenn wir angestellt sind und wir werden mit irgendeinem Projekt betraut, wann macht uns die Arbeit mehr Spaß? Wenn wir unsere Aufgabe für unseren Verantwortungsbereich einfach so hinschludern oder wenn wir da richtig Mühe reinstecken. So, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Man kriegt Verantwortung für einen Bereich, kümmert sich aber nicht richtig drum und irgendwann kommt die Deadline und dann weiß man so, okay, ja, jetzt noch schnell irgendwie hier was hinklatschen, schnell eine PowerPoint hinklatschen oder schnell irgendwie sowas machen, damit ich ja sagen kann, ich hab's gemacht, ne? Aber man hat dann nicht so richtig Spaß, man hat nicht so richtig Bock, Man freut sich nicht so richtig darauf, das dann auch zu präsentieren, vorzuführen oder dann, wenn der Tag der Abrechnung kommt, wenn die Deadline kommt, man freut sich da nicht so richtig. Ja. Andererseits, wenn wir uns richtig Mühe geben oder wenn wir richtig Herzblut in die Sache reinstecken, dann haben wir keine Angst vor diesem Tag, wo wir Rechenschaft geben müssen oder wo wir unser Projekt präsentieren müssen oder so, weil wenn uns das Ding richtig am Herzen liegt, dann sind wir richtig heiß darauf, dann wollen wir das auch machen. Und wir wollen auch die Anerkennung und den Lohn dafür dann einstecken. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Schüler war, wenn ich denn mal Hausaufgaben gemacht habe, dann wollte ich sie auch unbedingt vortragen. Weil die Arbeit, wenn ich mir schon mal die Arbeit mache, sollte sie ja nicht umsonst sein. So, ne, das war. Es gibt heute Schüler, die sind viel dämlicher. Das kann ich so als Lehrer bestätigen. So, ne? Aber wenn man schon mal die Hausaufgaben macht, also bei mir war das so, wenn ich, okay, ich mache jetzt die Hausaufgaben, aber dann war ich auch, dann wollte ich sie auch im Unterricht. Ich wollte den Lohn dafür einheimsen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt nicht Hausaufgaben und dann kriege ich nichts dafür. Das geht gar nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter steckt. Und das ist eigentlich ist das etwas, ist es nichts Neues, das ist etwas sehr Offensichtliches, was jeder weiß. Ja? Aber das ist mal so zum Einstieg. Wenn wir merken anhand dieser Fragen so, wenn wir etwas mit Leidenschaft oder Begeisterung machen, das ist dann, die Dinge werden dann anders, als wenn wir sie einfach so machen. Und die Frage ist, wie ist das denn bei Arbeiten, die überhaupt keinen Spaß machen? So, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, richtig schlimm, gut, das ist für jeden ist anders. Für manche sitzen und denken schlimm, für andere ist praktische Arbeit schlimm. Das hängt ganz davon ab, wie man gestrickt ist. So, ne? Aber für jeden gibt es so Arbeiten, auf die er überhaupt keinen Bock hat. Ist es möglich, wenn ich mit Leidenschaft oder Begeisterung, oder ist es möglich, diese Arbeit irgendwie zu erlösen oder zu besser zu machen, angenehmer zu machen? Ne? Das ist die Frage. Und die Bibel, die hat da ein paar Antworten drauf. Ne? Die offensichtlichen Sachen sind ja, je mehr Energie und Begeisterung wir in irgendeine Sache reinstecken, umso mehr Freude haben wir dabei. Ja? So, das ist eigentlich jedem klar. Jetzt ist die Frage, warum machen wir das nicht? Ja, warum? Wir wissen eigentlich, okay, wenn ich hier das, was ich sowieso tun muss, wenn ich das mit ganzem Herzen tue oder richtig mit Leidenschaft und Begeisterung meine Aufgaben erfülle, die ich tun muss, warum mache ich es nicht? So, ne? Okay, einmal kann sein, ich bin faul. Das ist doof. Dann ist dir nicht zu helfen. Oder sehr schwer nur. Aber das sind ja die meisten hier wahrscheinlich nicht. Ne? Also, wir sind jetzt mal so. Es gibt andere Gründe. Ja? Wir haben Angst, es könnte sich nicht lohnen. Ne? Wir haben Angst, ich kann es nicht schaffen. So, Angst ist ein großer Faktor, der uns bremst, unser Herzblut in eine Sache zu stecken. Ja. Oder wir sind nicht fokussiert. Wir machen einfach zu viele Sachen und haben gar keine Kraft, irgendwas davon richtig zu machen. Oder wir haben die falschen Prioritäten. Wir machen einfach die falschen Sachen. Ja. Gott hat uns für bestimmte Dinge begabt und wir machen ganz andere. Oder wir sind total apathisch oder total passiv und haben überhaupt keinen inneren Antrieb. Das sind zum Beispiel Gründe, warum wir Dinge nicht mit Begeisterung angehen. Ja. So, die Bibel, die hat einen ganz entscheidenden Vers über Arbeit, der taucht ganz am Anfang auf, in 1. Mose 3. Und es ist direkt nach dem Sündenfall, nachdem der Mensch Gott zum ersten Mal ungehorsam war, da heißt es, da spricht Gott zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, das ist 1. Mose 3, 17. Von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. So, Gott spricht hier einen Fluch aus, ja, über den Erdboden. Und der Fluch besteht darin, dass von diesem Moment an die Arbeit eine Mühe hat oder Anstrengung kostet.
Es geht dann, Gott spricht, der Fluch geht dann noch weiter. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du gekommen, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. So. Dass Gott das ausgesprochen hat, tja, das hat ziemlich vieles verändert, ja. Weil ursprünglich war Arbeit in der Bibel nicht mit einem Fluch belegt. Und es war nicht etwas Negatives. Heute ist eigentlich für die meisten Menschen ist Arbeit etwas Negatives. Für mich war das auch sehr lange Zeit, ich war schrecklich faul früher. Ich kann jetzt hier stehen und sagen, hey, man kann sich ändern. Ne? Gott kann einen verändern, das ist kein Problem. Ja? Also für faule Leute gibt es auch noch Hoffnung. Und für mich war früher Arbeit schrecklich und ich habe alles versucht, sie zu umgehen. Und das ist heute nicht mehr so. Ja? Aber für die meisten Menschen hat Arbeit eine Mühe. Oder die meisten Menschen spüren diesen Fluch. Die nennen es vielleicht nicht Fluch, aber ja, die haben keinen Bock zu arbeiten. So, und mit Arbeiten meine ich alles Mögliche, all inclusive, also sei es ein geistlicher Arbeit, geistlicher Dienst oder einfach mein 0815 Job, den ich mache, um mein Geld zu verdienen, was auch eine sinnvoll ist. Ne? Gott sagt, die Arbeit hat einen Fluch und dieser Fluch besteht darin, dass es anstrengend ist, dass es Schweiß kostet. Ja? Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, die Arbeit von diesem Fluch zu erlösen, sodass ich dahin komme, dass Arbeit Spaß macht oder dass Arbeit mir wieder Freude macht, dass ich gerne Dinge mache. Ja? Oder dass vielleicht sogar die Arbeit mein Hobby wird. Ja? Klar, wenn man so mit irgendwelche 13-, 12-jährigen, 10-jährigen Kinder fragt, was wollt ihr werden? Ja, Fußballprofi, Computerspieletester, das sind dann so die Sachen, die dann so kommen. Ne? So, und klar, die versuchen immer aus ihren Hobbys, Fußball, Computerspiele zocken, man versucht aus dem Hobby dann heraus irgendwie so einen Beruf abzuleiten. Ne? Warum? Schon die kleinen Dötze haben den Hintergedanken, so, naja, Arbeit ist schrecklich, ich will lieber das machen, was mir Spaß macht den ganzen Tag und dann auch Geld verdienen. So, ne? Das ist die Logik dahinter. Ist ja verständlich. Nur, wenn man dann 7 Tage die Woche Fußball spielt und trainieren muss, und dann seinen Ernährungsplan umstellen muss und dann nicht mehr zu McDonald's kann und dann die ganzen Einschränkungen hat. Auf einmal wird dann sogar das Hobby Fußball, selbst wenn man zu den wenigen gehört, die Chance haben. Also ich hatte ein paar Freunde, die sind diese Richtung gegangen. Ne? Auf einmal wird das dann auch. Irgendwann haben die auch keinen Bock mehr da drauf. Es ist dann kein Hobby mehr. Es wird dann zur Arbeit. Und irgendwo kann dann diese Begeisterung, die Leidenschaft, die Freude, die das macht, die kann ganz schnell verloren gehen dabei. Das passiert, das kann uns aber mit allen Dingen passieren. So, was ist das Gegenmittel? So, wir wissen in der Bibel, Christus hat am Kreuz alle Flüche gebrochen. So, es muss irgendwie wenn Jesus am Kreuz alle Flüche besiegt, ist es ja doof, wenn wir diese Flüche immer noch spüren und darunter leiden. Wir können so tun, als ob die nicht mehr da sind, die sind aber da, wenn wir sie spüren. So, was ist das Gegenmittel gegen den Fluch der Arbeit. Und die Fragen am Anfang, die ich gestellt habe, die haben schon so ein bisschen dahin geführt. Wir haben ja überlegt, die Dinge, die ich mit Leidenschaft tue, die ich gerne tue, die fallen mir nicht so schwer. Also da muss irgendwo der Knackpunkt sein. Was sagt die Bibel dazu? Kolosser 3, 23, da steht die Antwort auf genau diese Frage. Da heißt es, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Alles, was ihr tut, also jegliche Form von Arbeit oder auch nicht Arbeit, ist all inclusive, da fällt alles drunter. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Wenn man so die Bibel durchsucht nach dem Begriff Leidenschaft, wird man nicht viel finden. Die Bibel benutzt dafür einen anderen Begriff. Die sagt, von ganzem Herzen oder von Herzen etwas tun. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann entdeckt man da was. Etwas,
Leidenschaft ist für uns oft einfach nur ein Gefühl oder es beschreibt das Gefühl und den inneren Antrieb, den wir dabei haben. Aber was heißt es, etwas von ganzem Herzen tun? Das größte Gebot: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele. Ja? So, das ganze Herz schließt alle Bereiche unseres Lebens mit ein. Es bezieht sich nicht nur auf die Gefühle, wie das oft bei dem Wort Leidenschaft ist, wenn wir das so benutzen. Ja? Von ganzem Herzen heißt, ich bin total mit meinem ganzen Wesen dabei. Ich bin mit meinen Gedanken dabei. Ich bin mit meinen Gefühlen dabei. Ich bin mit meinem Willen dabei. Ich will das. So meine ganze Seele ist da involviert. Ja? Es ist mehr, als wenn einfach nur meine Gefühle dabei sind. Es ist wirklich so. Ja? Und hier steht, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, mit ganzem Herzen. So, ne? Das ist das Gegenmittel. Man könnte dafür einsetzen, das tut von Leidenschaft oder das tut mit Begeisterung. Aber von ganzem Herzen ist mehr. Ja? Weil es kann sein, dass ich die Leidenschaft oder die Begeisterung nicht spüre für eine Zeit. Das kann immer sein. Davon darf ich mich nicht ablenken lassen. Das kommt wieder. Ja? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. So, das ist wie die Bibel Leidenschaft umschreibt. David sagt sehr häufig in seinen Psalmen, ich habe dich gesucht von ganzem Herzen. Ich preise dich von ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Ja. Da könnt ihr überall das Wort Leidenschaft oder Begeisterung, das ist die Begeisterung und die Leidenschaft. Aber das ist etwas, was allumfassender ist. Es bezieht mein ganzes Wesen mit ein. Es beschränkt sich nicht nur auf den Teil, auf meine Gefühlswelt, wie ich mich dabei fühle. Wenn man das weiß, das ist eigentlich ziemlich, ja, befreiend. Man weiß dann, man ist nicht nur auf, die Gefühle kommen und gehen. Und die hängen zum großen Teil davon ab, was wir denken. So, und dann können wir gucken, bei welcher Arbeit, die ich auch tue, bin ich mit ganzem Herzen, bin ich mit meiner ganzen Persönlichkeit dabei, beteiligt? So, oder tue ich das einfach nur so, Und dann steht hier ein weiterer Hinweis. Wir sollen es von Herzen tun und für den Herrn und nicht für Menschen. So, von Herzen tun und für den Herrn tun. Die zwei Sachen sind das Gegenmittel, um die Arbeit von dem Fluch zu erlösen oder von der Mühe zu erlösen. Na? So, hier in diesem Vers, alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Hier sind interessanterweise sind zwei verschiedene griechische Worte für tut. Also im Deutschen wird das mit tut übersetzt. In der englischen Bibel heißt das alles, everything you do, work heartily. Alles, was du tust, arbeite von Herzen. Ja? Das erste Wort ist das griechische Wort poieo. Das bedeutet einfach etwas schaffen, leisten, etwas produzieren, ein Ergebnis, ein Resultat. Also was auch immer du tust, woran du auch immer arbeitest, ja, das ist sozusagen das Ergebnis. Und das zweite Wort ist ergazomai. Das bedeutet, das bezieht sich darauf, wie ich das mache. Ja, egal, was für einen Job du auch hast, entscheidend ist, wie du ihn machst. Ja, ob es ein geistlicher Dienst ist, ob es Arbeit ist, was auch immer es ist. Ja. So, was auch immer du schaffst, leistest, tust, wo auch oder in welchem Job du auch immer arbeitest, arbeite von Herzen. So kann man diesen Vers genauso übersetzen. So, ne? Ob ich jetzt bei McDonald's da die Burger verpacke oder ob ich irgendwie der Chef in der Firma bin oder sonst was. Ja? Alles, was du tust, tu es von Herzen. Sehr interessant, wenn man sich die Biografien von so erfolgreichen Geschäftsmännern anguckt. Die waren alle nicht ganz normal. Ne? Also wenn man sich so die Biografien von irgendwelchen Erfindern oder Leuten anguckt, die wirklich erstaunliche Dinge geleistet haben oder erstaunliche Firmen aus dem Boden gestampft haben, die waren alle nicht ganz normal. Die haben alle für ihre Arbeit gelebt. Das geben die alle selber zu. Die haben freiwillig den Schlaf reduziert. Die haben den ganzen Tag nur über ihre Produkte nachgedacht oder wie sie ihr Produkt erfinden können oder besser machen können. Das ist überall das Gleiche. Das ist nichts anderes, die haben das wirklich von Herzen getan. So, ne? Die haben dafür gebrannt oder die haben dafür gelebt. Obwohl sie vielleicht
keine Christen waren, haben sie einen Teil dieses Verses erfüllt. Sie haben das von Herzen getan, mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihrem ganzen Sein. Sie haben alles da reingesteckt. So. Und wenn wir das schaffen, in die Arbeiten oder in unsere Pflichten, in die Arbeiten, die wir sowieso zu tun haben, wenn es uns möglich ist, in diese Dinge alles, unser ganzes Wesen hinein zu investieren, hineinzustecken, dann wird diese Arbeit von dem Fluch erlöst. Dann kann es sein, dass uns die Dinge anfangen, wirklich Spaß zu machen. Dass dann die Arbeit ihren Fluch verliert. Wir erlösen dadurch diese Arbeit. Ja. Und für Gott, dieses Arbeit, was immer du tust, tue es von Herzen. Man kann das auch so übersetzen, stecke deine ganze Energie hinein. So, und wenn wir darüber nachdenken, dann kommt sofort, ganz schnell kommt dann die Angst in uns hoch. Ja, aber, was ist, wenn es sich nicht lohnt? Was ist, wenn ich meine ganze Energie da reinstecke und es lohnt sich nicht? Was ist, wenn ich meine ganze Energie da reinstecke und ich werde nachher enttäuscht? Oder was ist, wenn, ja, jemand akzeptiert meine Arbeit nicht oder findet das blöd, was ich mache oder so? Was passiert dann? Das ist so ein riesiges Ding, was die Leute davon abhält, sich voll und ganz in was rein zu investieren. Ja. Und in diesem Vers steht, alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Ja. Diese Enttäuschung, die wir fürchten, die kommt nicht von Gott, die kommt nur von Menschen. Deswegen ist dieser Zusatz noch, alles, was ihr tut, das tut für den Herrn. So, wie tue ich etwas für den Herrn? Ja. Also, ich soll meine ganze Energie reinstecken und es für Gott tun. So, ja. Bei mir ist das so, wenn ich meine ganze Energie in etwas reingesteckt habe und ich weiß für mich selber, ich habe ein ruhiges Gewissen, ich habe mein Bestes gegeben, dann ist es mir völlig egal, was die Menschen darüber denken. Wenn dann der Chef kommt und sagt, hey, du hast das nicht gut gemacht, dann sage ich, ja. Ich sage ihm dann, tut mir leid, aber innerlich weiß ich so, hey, ich habe mein Bestes gegeben. Entweder ist das nicht meine Begabung hier, und dann musst du dir jemand anderes suchen, so, aber ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles okay. Ne? Ich habe nicht mein Bestes gegeben, wenn ich das einfach so hinschludere und meine Arbeit so einfach schnell mache, damit ich nachher irgendwas sagen kann. Das ist was ganz anderes. Ne? Aber wenn ich wirklich die Arbeit gewissenhaft erledigt habe, ja, dann kann ich vor Gott stehen und sagen, Gott, das ist okay. Ne? Selbst wenn die Menschen, die an dieser Arbeit irgendwie beteiligt sind, das doof finden oder so. Aber das spielt dann keine Rolle. So, ne? Und Gott ist niemandes Menschen Schuldner, steht in Römer 11. Ja? Gott wird nie in eine Position reinkommen, wo er uns was schuldet. Wenn wir etwas für Gott tun, Gott wird immer dafür sorgen, dass er es uns vielfältig zurückgibt. So, ne? Selbst wenn die Menschen das, was wir machen, vielleicht nicht akzeptieren oder so. Ja, deswegen brauchen wir keine Angst davor haben, uns in irgendwas hinein zu investieren. So, wenn wir Angst haben, dann weil wir auf Menschen gucken oder weil wir das Urteil der Menschen fürchten. So, aber dann ist die Frage, tun wir es wirklich für Gott oder tun wir es für die Menschen? Ja. Die zwei Dinge sind total entscheidend. Also das ist so, was ich in meinem Leben entdeckt habe, ja, wie man von dem Fluch der Arbeit erlöst wird. So, wenn ich die Dinge von Herzen tue oder wenn ich mit Leidenschaft daran gehen kann, ja, dann machen sie mir meistens auch Spaß, dann vergeht die Zeit schnell dabei, wenn ich mich richtig in das hinein investiere und mich nicht ständig ablenken lasse. Wenn ich die Arbeit schätze, liebe und gern tue, ne? Und das ist schwierig bei manchen Arbeiten. So, ne? Manche Arbeiten sind so, hat man keine Lust drauf, die müssen aber gemacht werden. So, zum Beispiel Spülmaschine ausräumen. Ach, solche Sachen, die sind voll harmlos. So, wenn die Steuerprüfung vom Verein kommt und man von 5 Jahren Belege raussuchen muss, die nicht existieren.
Sowas zum Beispiel. So, ne? Spül mal diese ganzen ich habe diese Haushaltssachen, ich habe die gehasst früher. Müll rausbringen, Spülmaschine und sowas alles, ne? Oder Küche aufräumen, so. Und dann habe ich mir überlegt, okay Gott, ich möchte diese Arbeit, die mir so nicht liegt, ich möchte die auch von dem Fluch erlösen. Habe ich mir das so überlegt, was kann ich da machen? Ne? Dann habe ich mir überlegt, jedes Mal, zum Beispiel, wenn ich die Küche aufräume, mache ich mir eine Predigt an. Wenn ihr keine Predigt, und hört die Predigt dabei. Und dann, also das funktioniert, ich weiß nicht, ob das für euch funktioniert, für mich funktioniert das, weil ich bin in meinem Verstand, bin ich komplett bei der Predigt und das Aufräumen, das mache ich dann so nebenbei. So, und wenn die Predigt zu Ende ist, ist dann auch alles aufgeräumt. So. Und meistens schon vorher. Ne? Oder das funktioniert für mich, ich weiß nicht, aber ich habe mich dann wirklich so überlegt, okay, wie kann ich mir das angenehmer machen? Ne? Das überlege ich mir bei jeder Arbeit, so, ne? die ich nicht mag. Ne? Und mittlerweile habe ich das zu schätzen gelernt. So, das ist für mich irgendwas, solche Haushaltsarbeiten sind für mich kein Problem mehr, weil ich dabei, ich weiß, das ist eine sehr wertvolle Zeit, da kann ich Predigt hören, da kann ich, ne, da lerne ich Sachen von Gott. Das ist für mich, das hat für mich seinen Schrecken verloren. Sowas da. Wirklich. Ne? Das ist wirklich so. Das ist die Sache. So, schaffe ich es, irgendwie solche Arbeiten so zu verwandeln, dass ich sie anfange zu lieben zu lernen, so, ne? So, bei den Frauen habe ich das ganz oft bemerkt, so, wenn sie keine Kinder haben, dann finden sie das ganz schrecklich, aber wenn sie dann irgendwann Kinder haben und die schreien den ganzen Tag und die hängen die ganze Zeit da an der Backe und man wird die nicht los, so irgendwann, meine Frau, die hat dann angefangen sich zu freuen, wenn ich die Kinder nehme und sie mal ganz allein die Küche oder das Haus aufräumen kann, weil da hat sie ihre Ruhe. So, ne? Auf einmal ist diese schlimme Arbeit gar nicht mehr so schrecklich, kennst du, ne? Ist gar nicht mehr so schlimm, man hat auf einmal seine Ruhe, man räumt die Küche auf. Das, was früher so schrecklich wird, so können wir diese Arbeiten erlösen, ja, von ihrem Schrecken oder von ihrem Fluch. Das ist jetzt nur ein, gut, dass ihr das gesagt hast, so, das ist so ein Beispiel, ne? Jetzt zum Beispiel meine Schüler, wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, dann heulen die immer alle natürlich rum, so, schrecklich, schrecklich, dann, ganz oft mache ich das dann so im Spaß. Ich so, jetzt stellt euch doch mal vor, ihr werdet jetzt alle in Nordkorea. Oder ihr werdet irgendwo, ne, weiß ich nicht wo, in einem Entwicklungsland und ihr könntet gar nicht zur Schule gehen, ihr müsstet jetzt irgendwie arbeiten oder auf dem Feld sein oder sowas, so, ne. Dann so, versetzt euch noch mal ein paar Sekunden in diese Lage, ne. Und auf einmal sind die alle ganz froh, dass sie in einem warmen Gebäude sitzen können, ne, und dass sie das Vorrecht haben, Bildung umsonst zu kriegen und Klassenarbeiten schreiben dürfen, so, ne. Auf einmal ist das sieht die Perspektive ganz anders aus. Ja? Und so kann man sich, das hilft einem oft, so, ne? Weil man verliert dann so die Relation ein bisschen. So, ne? Weil wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir die Dinge fühlen, ist total subjektiv. Und das ist nicht die objektive Wahrheit. Also, ja? So, es gibt Dinge, es gibt Arbeiten, die mag ich und andere Leute hassen diese Arbeiten. Das ist total unterschiedlich von unserem Typen, von unserem Charakter. So, und wir können, weil unsere Gefühle so nicht so fest sind und so beeinflussbar sind, können wir das ausnutzen. Und so, ne, das, und da ansetzen, so, ne. Also es gibt ziemlich viele interessante Biografien, so von Leuten, die angefangen haben, ihre Arbeit so zu lieben. So, ne, zum Beispiel Bruder Lorenz. Das ist eins der prominentesten Beispiele, ne? Der ist irgendwann ins Kloster gegangen, aber die haben ihn für untauglich befunden, für als Mönch zu sein, weil er hatte vorher, war der auf irgendwelchen Kreuzzügen, hat zu viele Leute gekillt wahrscheinlich oder so. Er ist dann Christ geworden und wollte ins Kloster, ne? Damals hat die katholische Kirche ja die Kloster gebaut, damit die ganzen Christen, die unbequem sind, da im Kloster sind und nicht in der Kirche Stress machen. So, er ist dann ins Kloster gegangen, aber die haben ihn da so, er durfte kein Mönch sein, aber er durfte die Küche machen. So, naja, und er hat dann die Küche gemacht und hat da in der Küche Gemeinschaft mit Jesus gehabt. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr die Bücher oder seine Briefe gelesen habt, empfehle ich jedem, es zu lesen. Ja, aber das hat nach ein paar Jahren hat das so ausgesehen, dass die Fürsten zu ihm in die Küche kamen und bei ihm saßen, während er das Geschirr gemacht hat und sich von ihm Ratschläge geholt haben und ihm Fragen gestellt haben. Und die haben gesagt, so, sie haben Gott am stärksten in der Küche erlebt. Ja? So, die Leute sind da ohne Internet, ohne Post, so richtige, so wie wir das heute kennen, ohne irgendwelche Massenmedien, wo man schnell Nachrichten verbreiten kann, hat sich das in ganz Europa rumgesprochen und die sind alle zu diesem Kloster gepredigt, um da in der Küche diesen Küchenbediensteten um geistlichen Rat zu bitten. Ja, und er hat dann Briefe bekommen, die hat er dann von allen möglichen hohen Leuten, die ihn um Rat gefragt haben und sowas. Und alle wussten, da in dieser Küche ist Gott. Oder da kann man Gott erleben, in dieser Küche. Ja. Und was war seine Arbeit? Naja, Küche, kochen, Geschirr spülen und so, diese ganzen Sachen so. Ja. Aber dieser Mensch hat es geschafft, diese so banale Arbeit zu erlösen, zu verwandeln in etwas. Ja. Warum? Weil er hat Gott damit reingenommen. Ja. Und Gott war wirklich anwesend dort. Die Leute haben Gottes Gegenwart gespürt in dieser Küche. Ja. Und das passiert, wenn wir Dinge von Herzen und für Gott tun. Ja? Wir erlösen die Dinge oder wir befreien die Arbeit von ihrem Fluch und von der Mühe. Ja? Für alle die hoffen, dass wir im Himmel irgendwann endlich nicht mehr arbeiten müssen, in Offenbarung 7 steht, sie dienten dem Lamm auf dem Thron Tag und Nacht. Tag und Nacht. Oh, oh. Jetzt kein Feierabend, ne? So. Aber da wird auch kein Fluch mehr sein. Ach ja, das Dienen wird da Spaß machen. Freude machen. Ja. So, da sieht man Gott. So, Arbeit an sich ist nicht schlimm. Ja. Arbeit mit dem Fluch ist eine andere Sache. Und das Schlimmste, was für uns Menschen. Also ich habe mir mal sagen lassen, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber mir hat mal jemand gesagt, so eine der häufigsten Ursachen für Burnout ist nicht, dass Leute viel arbeiten, sondern dass sie arbeiten und die ganze Zeit das Gefühl dabei haben, das ist sinnlos, was sie machen. Also so sinnlose Arbeit, ne? Im Vergleich zu sinnerfüllender Arbeit. So. Aber es gibt wirklich einige Beispiele, ne? Bruder Lorenz ist so ein Beispiel, ich kenne noch mehrere, die haben es geschafft, oder die waren wirklich so, die waren natürlich herausragend, die haben es geschafft, so einfache Arbeiten oder triviale, belanglose Arbeiten wie Küchendienst zu verwandeln in etwas Wunderbares. Ja. Also ich wiederhole das nochmal, durch drei Dinge wird Arbeit vom Fluch erlöst. Wenn ich die Dinge von Herzen tue, wenn ich die Arbeit schätzen lerne, lieben lerne, gerne, wenn ich es schaffe, dahin zu kommen, dass ich es gerne tue. Ja. Und das Dritte ist, wenn ich den Wert der Arbeit kenne und weiß, welche Freude und Belohnung sie bringt. Und das Dritte ist nicht zu verachten. Ja? Wenn ich weiß, wofür ich das tue, oder wenn ich weiß, was das Ganze bringt, ne, dieser dritte Grund, der hat Jesus geholfen, das Kreuz zu ertragen. Das steht in Hebräer 12, Vers 2. Ja? Um der vor ihm liegenden Freude willen ertrug er das Kreuz. Weil er wusste, das lohnt sich. Ja? Er wusste, dass das Kreuz, Jesus hat freiwillig sein Leben da gelassen, ja, aber wir lesen in der Bibel, dass Jesus auch nicht besonders erpicht drauf war, unbedingt an das Kreuz zu gehen, sonst hätte er den Vater nicht dreimal gefragt, ob es nicht einen anderen Weg gibt. So, das ist Jesus auch nicht leicht gefallen. Es gibt immer Dinge, die uns nicht leicht fallen werden, die uns Überwindung und Anstrengung kosten. Das war auch bei Jesus so. Ja? Ich predige hier nicht, das ist sehr unwahrscheinlich, wenn wir denken, dass wir jede Arbeit von ihrem Fluch erlösen und nur noch Spaß haben die ganze Zeit. Das ist ein bisschen unrealistisch. Das war bei Jesus auch nicht so. Ja? Aber wenn wir den Wert oder die Frucht der Arbeit kennen, ja, dann hilft es uns auch, das kurzzeitige Anstrengung oder Extremsituation zu ertragen. So um der vor ihm liegenden Freude willen erduldete er das Kreuz. Weil er wusste, er wird viele Söhne zur Herrlichkeit bringen. So, diese drei Dinge, merkt euch die. Ja? Von Herzen arbeiten, also von Herzen und für den Herrn arbeiten, die Arbeit schätzen, lieben, lernen. Manchmal muss man das lernen oder man muss sich irgendwie helfen, dass man es lernt, die Arbeit zu schätzen. Ja? Selbst wenn man eine schlimme Arbeit hat, kann man sich jeden Morgen, bevor man zur Arbeit fährt, kann man drüber nachdenken, okay Gott, ich habe eine schlimme Arbeit, aber ich bin nicht arbeitslos. Ja? Es gibt so viele Menschen, die sind total arbeitslos, die kriegen gar nichts. So, danke, dass ich überhaupt eine Arbeit habe.
Und ganz oft ist der Weg zu einer besseren Arbeit, liegt ganz oft darin, wenn ich anfange, die Arbeit wirklich von Herzen für den Herrn zu tun. Ich habe ein Buch gelesen, das war ein Typ, der hat während der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren in den USA gelebt und da war ganz schlimm mit Arbeit. Und zu ihm kam, der war auch ein Pastor, und zu ihm kamen auch ständig Leute und haben ihm geholfen, können Sie mir nicht irgendwie einen Job verschaffen, ich brauche dringend Geld, man muss meine Familie ernähren. Und der hat den Leuten so einen verrückten Ratschlag gegeben, sagt, gibt es irgendwas, was du tun kannst? Irgendwas, was du einfach so tun kannst, ohne dafür Geld zu verlangen. Und dann hat er den Leuten gesagt, ja, geh und räum bei deiner Nachbarin, das ist eine alte Oma, geh und helf ihr und räum ihr den Garten auf und feg ihr den Weg und sowas. Er hat den Leuten immer diesen Tipp gegeben, fang irgendetwas an zu tun, wo du einfach dein Herz in was reinsteckst und den Leuten anfängst zu dienen. So, und interessanterweise, bei allen diesen Leuten, denen er diesen Ratschlag gegeben hat und die das getan haben, kurze Zeit später haben die dann irgendwelche Jobangebote gekriegt oder ihre Bewerbungen wurden auf einmal angenommen. Da ist eine geistliche Wahrheit dahinter. Gott hat dann angefangen, denen einen Job zu verschaffen. Also wenn ich von Herzen für Gott arbeite, wenn ich die Arbeit schätze, liebe, gern tue und wenn ich den Wert der Arbeit kenne. Das sind die Dinge, die Arbeit von der Mühe und vom Fluch befreien. Ja. Interessanterweise setzt die Bibel diese Art von Arbeiten mit Anbetung oder Gottesdienst in Beziehung. Und da wird es interessant. Das ist, ja, was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Das steht in Kolosser 3, Vers 17. So, alles, was ich tue, ist völlig egal was. Ja. In Römer 14, Vers 6 bis 8, da steht sogar, ob du isst oder trinkst, tu es dem Herrn. Und in Römer 14, Vers 8 steht, ob du lebst oder stirbst, tu es dem Herrn. So, Essen und Trinken sind total banale Dinge, relativ unwichtig. Leben und Sterben, verglichen jetzt, ist schon ziemlich wichtig. So, egal ob du so nebensächliche Dinge, Essen oder Trinken oder Leben und Sterben, ja, alles für den Herrn. Oder du tust alles für den Herrn. Ja? Du versuchst, was bedeutet das? Du versuchst, Gott in allem mit hineinzunehmen. Du nimmst Gott, du vergegenwärtigst dir, dass Gott bei deinem Essen dabei ist. Du vergegenwärtigst dir aber auch, dass Gott mit dir zur Arbeit geht morgens. Und von der Arbeit wieder nach Hause geht. Und du machst dir klar, so oft du es schaffst, während du arbeitest, dass Christus jetzt in dir ist und dass er hier mit dir und durch dich arbeitet. Und wenn wir, man muss ja nicht viel Verstand dafür haben, aber wenn ich mein ganzes Herzblut in meine Arbeit stecke, ja, was wird dann wohl der Chef darüber über mich denken? Der wird ziemlich froh sein über mich. Der wird sich freuen, dass er so einen Arbeiter hat. So, ich fange an, ein Segen zu sein. So, ja, auf diese Art und Weise wird Gott verherrlicht. Paulus sagt, wenn ihr Knechten euren Herren nicht richtig dient, dann wird die Lehre Gottes verlästert dadurch. So, ne? Die Bibel setzt Arbeit oder leidenschaftliches Arbeiten, setzt sie mit Gottesdienst und Anbetung in Bezug. Das ist eine Art und Weise, wie wir Gott verherrlichen. Bruder Lorenz hat durch seine Art, die Küche zu machen, Gott fast in ganz Europa verherrlicht. Das hat sich rumgesprochen und seine Briefe sind bis heute erhalten geblieben, weil die so wertvoll sind. Da wird es dann auf einmal so, falls es euch bis jetzt nicht geistlich genug war, ne? Oder nicht fundamental genug, ich war ja nur Arbeit oder so, ne? Das ist ganz zentraler Punkt. Ne? Ich kann auf das Missionsfeld gehen, und da von ganzem Herzen missionieren. Ich kann aber auch meinen Job machen, mit dem ich meine Familie ernähre und darf mein ganzes Herz rein investieren. Und ich kann nicht sagen, das eine ist besser, das andere schlechter. Das hängt von meiner Berufung ab. Ja, das hängt ganz davon ab. So. Aber was auch immer ich tue, essen, trinken, leben, sterben, was auch immer ihr tut in Wort oder Werk, was ich sage oder was ich schaffe
meinen Händen, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Tut so, als ob Jesus dabei ist. Tut es so, als ob ihr Jesus repräsentiert. Im Namen Jesus. Ich tue es im Namen Jesus. Das heißt, ich repräsentiere es. Ich bin stellvertretend hier für Jesus, als ob Jesus das jetzt machen würde. Ich tue die Arbeit so, wie wenn Jesus hier angestellt wäre. Was bedeutet das? In Römer 12, kennt ihr auch alle diesen Vers, Römer 12, Vers 1, wir sollen unsere Leiber als ein lebendiges Opfer geben. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst, heißt es da. So, warum ein lebendiges Opfer? Ja, weil ein totes Opfer arbeitet nicht. Das liegt nur rum. Ja? Normalerweise sind Opfer ja tot, irgendwann. Ja, aber hier steht extra ein lebendiges Opfer. Warum? Dann sagt Paulus ein paar Verse weiter, jeder diene mit der Gabe nach dem Maß, die ihm gegeben ist. Wer das hat, der tut das, wer das hat, tut das. Das ist das lebendige Opfer. Weil Jesus, ich bin tot und Jesus lebt in mir und wirkt durch mich und tut diese ganz praktischen Dinge. Jesus geht durch mich zur Arbeit, Jesus geht durch mich zur Schule, Jesus geht durch mich in den Betrieb oder sonst wohin. So, und das ist ein vernünftiger Gottesdienst, schreibt Paulus. Deswegen hat Paulus auch so ein Problem mit Leuten, die nicht arbeiten oder die. Er sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Oder er schreibt an Timotheus, es gibt da so Frauen, die laufen nur von Häusern zu Häusern und tun nichts wirklich und so, denen sollst du nichts geben. Da ist Paulus so richtig so, oh, unsozial. aber wir verherrlichen, ein Teil, wie wir Gott verherrlichen, besteht darin, dass wir die Pflichten, die uns auferlegt sind, und jeder hat unterschiedliche Pflichten in seinem Alltag oder seinem Leben auferlegt bekommen, und die Familie ernähren ist eine der Pflicht. Paulus sagt, wer seine Familie nicht ernährt, wer für seine Familie nicht sorgt, ist schlimmer als ein Heide. Also, das ist durchaus Gottes Wille, dass ich einen Job habe und Geld verdiene, damit meine Familie was zu essen hat. Und ich muss das von ganzem Herz tun. Dann wird Gott verherrlicht dadurch. Dadurch, das ist die Art und Weise, wie ich Arbeit vergeistliche sozusagen. Oder wie ich der geistliche Sinn hinter meiner Arbeit. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Steht auch in Kolosser 3. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Philipper 2,13. Das sind alles so Verse, die in diese Richtung zielen. Und all diese Verse, die sagen im Grunde, wir müssen Gott in unsere Arbeit mit hineinnehmen. Gott in meiner Arbeit vergegenwärtigen. Gott ist dabei. Wenn ich zur Arbeit gehe, ist er dabei. Wenn ich aufwache, ist er dabei. Wenn ich zur Arbeit gehe, ist er dabei. Wenn ich frühstücke, ist er dabei. Wenn ich arbeite, ist er dabei. Wenn ich Feierabend habe, ist er mit mir. Und wenn ich es schaffe, das ist nicht ganz so leicht oft, wenn ich es schaffe, meine Arbeit mit Leidenschaft oder von Herzen zu tun und für Gott zu tun, nicht in erster Linie für Menschen, dann ist das eine Art Anbetung und Gottesdienst. Und das kann euch kein Prediger ausreden oder nehmen. Stellt euch vor, da kommt irgendein, zu Bruder Lorenz kommt irgendein super Geistlicher und sagt, oh Bruder Lorenz, du musst deine Berufung ergreifen, du kannst hier nicht nur dein Leben lang in der Küche arbeiten, du musst in die Mission gehen. Das ist totaler Blödsinn. Er hat da in der Küche mehr gewirkt und sein Zeugnis spricht heute noch, weiß nicht, was war, 1300, weiß ich nicht, wie lange er gelebt, also sehr, sehr lange schon, mehrere hundert Jahre schon spricht sein Zeugnis immer noch. Ich weiß nicht, ob das uns der Fall sein wird, wenn es noch so lange weitergeht. Bezweifle ich. Okay. Also der Schlüssel zu einer gesegneten Arbeit oder so, das ist, dass ich es von ganzem Herzen tue. Das ist das Entscheidende. Und was ist, wenn ich es nicht von ganzem Herzen tue? Oder was muss ich da machen? Ich habe da einen Vers in der Bibel gefunden, damit will ich abschließen.
Was ist das Gegenteil? Welchen Begriff benutzt die Bibel als Gegenteil von ganzem Herzen oder von Herzen das Machen? Das ist das geteilte Herz. Ja. Und da heißt es in Jakobus, das ist der eine Vers, den ich habe mir die Frage gestellt, wie bekommt man Leidenschaft? Wie bekomme ich Begeisterung für eine Sache? Ja. Manche Leute, wenn sie Verletzungen erlebt haben oder wenn sie schwierige Zeiten gegangen sind oder wenn sie Enttäuschung erlebt haben, sind völlig apathisch und passiv, haben Angst, sich in was Neues zu stürzen, so sind völlig leidenschaftslos. Wie kann man das wieder entfachen? Wie kann ich wieder Leidenschaft bekommen? Weil das brauche ich ja, um Gott durch meine Arbeit zu verherrlichen. Ja. Wie geht das? Wie kriege ich wieder ein ganzes Herz? Da heißt es in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteiltes Herz seid. So, das Gegenmittel für ein geteiltes Herz ist, dass ich anfange, mein Herz zu heiligen. Okay, wie geht das? Wie heilige ich mein Herz? Was bedeutet das? Ne? Das ist das Gegenmittel, was die Jakobus uns verschreibt. Wenn du merkst, du hast ein geteiltes Herz, du bist nicht bei den Sachen, die du machen musst, du bist nicht mit ganzem Herzen dabei, so du musst dein Herz heiligen. Okay, wie mache ich das? Was bedeutet das? Heiligen bedeutet absondern, für einen besonderen Zweck zur Seite stellen. Ja? Zum Beispiel die Gefäße, die im Tempel benutzt wurden, das waren heilige Gefäße. Nicht, weil sie irgendwie aus besonderem Material waren, die meisten davon waren aus Ton. Es waren ganz aus dem gleichen Lehm gemacht wie die anderen Gefäße. Aber warum waren die einen Lehmgefäße heilig und die anderen nicht? Weil die durften nur für besondere Sachen benutzt werden. Die Gefäße im Tempel waren für besondere Zwecke. Es war was Besonderes. So, wie heilige ich mein Herz? Ich gebe Gott mein Herz für seine Zwecke, für seine besonderen Zwecke. Ich fange an zu prüfen, wofür brennt mein Herz? Warum ist es geteilt? Ja, wenn mein Herz geteilt ist, brennt es für ganz viele, sind da wahrscheinlich einige Sachen, die genau die gleiche Priorität wie Gott haben oder wie Gottes Absichten haben. Ja. Wofür brennt mein Herz alles? Und dann überlege ich so, okay, wie kann ich mein Herz jetzt bewahren oder besonders stellen, zur Seite stellen, dass all diese anderen Dinge, die ja auch okay sind, ne, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen bösen Sünden, die ja auch okay sind, aber die irgendwie mit Gott konkurrieren oder mit Gottes Absichten konkurrieren. Ne? Diesen Prozess muss ich irgendwie durchgehen. Und dann muss ich Gott mein Herz neu weihen. Und darauf achten, einfach nur mit einer Weihe ist es nicht, reicht ja nicht aus, weil das ist ja ein ständiger Kampf, was den ersten Platz in meinem Herzen hat. Ja. Dann achte ich darauf, dass mein Herz nicht voll von anderen Dingen wird. Ne? Ein Beispiel zum Beispiel, vielleicht für junge Leute eher, ne? Es gibt viele Arten, wie man sich die Freizeit vertreiben kann und die meisten sind an sich überhaupt nicht schlimm. Nur wenn ich irgendein Hobby habe, ne, wenn ich zum Beispiel, ich weiß, okay, ich will Bibel lesen oder ich weiß, ich will jetzt meine Zeit mit Gott verbringen und sofort kommt der Gedanke, ja, und danach machst du endlich dein Hobby so, ne? Danach machst du endlich das, danach guckst du endlich den Film oder danach machst du endlich das so. Dann merkt man, da sind so konkurrierende Motive in meinem Herzen und ich will dann schnell meine stille Zeit erledigen, damit ich dann endlich Zeit für das habe, was mir wirklich Spaß macht. So, ne? Das ist so klassisch für ein geteiltes Herz. Ja, was mache ich dann? Dann muss ich gucken, okay, Gott, wenn dieser andere Drang so stark ist, dass ich jetzt überhaupt mich nicht in Ruhe auf dich konzentrieren kann, dann faste ich heute mal davon. Sagen, heute mache ich das nicht. So, und dann wird da ein Riegel vorgeschoben und dann nach 5 Minuten später hat sich dann, wenn das einmal klar ist, hat sich dann der Drang, das zu machen, dann auch so, okay, das ist heute nicht da. Dann kann ich jetzt auch in Ruhe stille Zeit machen, weil die andere Sache mache ich sowieso nicht. So, ne? Ganz praktisch. So, geht nicht immer so einfach. Aber so, das ist eine ganz praktische Art, wie ich mein Herz bewahre. Mehr als alles behüte dein Herz, indem ich Aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Und wenn ich merke, da sind so Zwänge oder da drängt mich jetzt dringend, andere Sachen zu machen, dann muss ich gucken. Es ist nicht immer gleich, ne, was Böses, aber ich muss aufpassen. Was sind diese anderen Absichten oder Motivationen in meinem Herzen? Was machen die da? Ist Gott noch an erster Stelle? Oder sind die schon gleich auf mit Gott? Ne? So diesen, das ist so ein täglicher Kampf, ne, wo ich wirklich auf mein Herz aufpasse, dass zuerst Gott kommt und dann all die anderen Dinge. Das heißt ja nicht, dass ich die anderen Dinge nicht machen kann. Ne? Gibt es Dinge, die ich allen anderen Dingen vorziehe? Oder gibt es Dinge, denen ich nicht widerstehen kann? So, ja. Wenn da solche Sachen sind, das ist so, okay, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir zusammen mit dem Heiligen Geist hingehen. Ja. Okay. Wir machen das mal jetzt. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unser Herz unter die Lupe nimmst. Und dass du uns zeigst, wo wir ein geteiltes Herz haben. Wenn es irgendwo Dinge gibt, die uns präsenter sind als du, als Jesus, als Gott, dann bring sie uns bitte jetzt in Erinnerung. Wenn wir irgendwo Motive, Zwänge, Absichten oder sonstige Sachen haben, die mit Jesus konkurrieren, dann zeig sie uns bitte jetzt. Wir wollen sie dir abgeben und wir wollen dir unser Herz ganz neu weihen. Und unser Herz soll nicht von irgendwelchen Sachen gedrängt und gezogen werden, sondern es soll geheiligt sein für das Reich Gottes. Damit wir von Herzen Dinge tun können, damit wir uns von Herzen um Menschen kümmern können, dass wir von Herzen arbeiten können, dass wir dich von ganzem Herzen preisen und loben können und so dich verherrlichen. Und da wollen wir hinkommen, Heiliger Geist. Und wir erlauben dir, dass du an unser Herz dran darfst und uns nach und nach diese Sachen zeigst. Und wir entscheiden uns ganz neu, unser Herz dir zu geben. Danke, Vater, dass du unser Herz gerne nimmst, dass du dich freust über unser Herz und wir weihen es dir und wir sagen dir, unser Herz ist für dich, zuerst für dich da. Unser Herz, du bist unser erster Herzenswunsch, Vater. Und wir glauben, dass das auch sich so manifestieren wird. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesen alltäglichen Kampf zu gewinnen. Sei uns gnädig und zeig uns, wo wir von Dingen fasten müssen, wo wir Dinge abstellen müssen. Danke, dass du uns nicht im Stich lassen wirst, dass du uns dabei helfen wirst. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du König in unserem Herzen wirst und dich da auf den Thron setzt. Und wir wollen dich als auferstandenen König auf die Arbeit mitnehmen, in die Gemeinde mitnehmen, in langweilige Besprechungen mitnehmen, in die Hausarbeit mit hineinnehmen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, dass wir alle Zeit den auferstandenen Christus in uns tragen, was auch immer wir tun. Amen.